Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand jetzt.
Mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Guten Morgen, Donnerstag, der 17. Oktober, 7.07 Uhr, höchste Zeit für Stand jetzt.
Für den ersten Sportpodcast des Tages. Mein Name ist Andreas Wurm.
Ich bin Malte Asmus. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid zu unserer vorletzten Ausgabe des Jahres 2020 ab Montag. Da machen wir nämlich Urlaub.
Ja, so schöne Schneeferien, oder? Gehst du mal in Bergedorf ein bisschen rodeln und so? So das Übliche.
Ja, warum denn nicht? Ein bisschen rodeln kann nicht schaden.
Genau, so ein kleines bisschen Urlaub darf sein. Wann starten wir wieder ein, Malte?
Das kann ich dir noch gar nicht genau sagen. Auf jeden Fall Anfang Januar, der erste Montag im Januar wird es auf jeden Fall sein. Dann sind wir wieder mit Stand jetzt dabei.
Na, selbstverständlich. Und dann dürft ihr auch 7.07 Uhr wieder, also Stand jetzt, wieder mit uns rechnen. Wir freuen uns auf jeden Fall dann wieder auf euch. Aber wir haben ja noch ein bisschen was in dieser Woche, nämlich heute und morgen.
Genau, noch ein paar Themen, die wir auf jeden Fall mit euch besprechen müssen.
Ja, wir haben Themen, die euch garantiert beschäftigen und die Stand jetzt das Zeug zum Tagesgespräch haben.
12. Bundesligaspieltag Teil 2, alles wie immer.
Privates Glück und Nummer 1 werden Tennis-Doppelspezialist Kevin Krawitz über sein Ziel 2021.
Das Warten hat ein Ende, die DEL kommt endlich zurück. Und außerdem geht's noch um einen boxenden, homophoben Nationalhelden und eine deutsche Tennissternstunde.
Doch bevor wir zu diesen Themen kommen, öffnen wir wieder ein Adventstürchen im Kalender von Heinz Kamke. Unter angedacht.heinzkamke.de gibt's täglich ein gereimtes Sportquiz. Gesucht werden jeweils ein Sportler oder eine Sportlerin und als kleine Lösungshilfe haben wir euch die letzten Tage ja auch schon gesagt, das Quiz steht unter dem Motto Wurzeln.
Wir lösen noch schnell das Türchen von gestern auf. In der 16, da steckte natürlich Gewichtheber Matthias Steiner. Der kam ja aus Österreich, wurde später für Deutschland in Peking Olympiasieger und viele erinnern sich sicher noch an die tragische Geschichte um den Tod seiner Frau und eine hochemotionale Siegerehrung. Und jetzt kommt das 17. Türchen mit folgendem Gedicht. Der Vaterlandsverband hat sie gequält, gutierte weder Avantgarde noch Groove. Sie hat zum Selbstverwirklichungsbehuf schon bald den Mutterlandsverband gewählt. Sie war mit einem Mann nicht nur vermählt, der einst ein sportlich Monument erschuf. Dank Perfektion in ihrem jeden Move wird es gefühlt zum Welterbe gezählt. Die Dschungel-Episode war umstritten. Zwar waren progressive Fans entzückt, doch ist den Alten das Gesicht entglitten. Die hielten das Ereignis für verrückt und priesen pflichtbewusst die guten Sitten. Sie war, wie auch ihr Bruder, kurz bedrückt.
Na, habt ihr schon eine Idee? Dann geht doch schnell auf angedacht.heinzkampke.de und postet dort eure Lösung.
Oder einfach nochmal nachlesen, falls ihr noch völlig im Dunkeln tappt, aber vorher hört ihr natürlich Stand jetzt.
Stand jetzt.
Aktuell.
Ja, dann machen wir doch den Deckel drauf auf den zweiten Teil vom Spieltag 12 der Bundesliga, der quasi unter dem Motto stand, alles wie immer oder passend zum Jahr 2020 könnte man eigentlich auch sagen, neue Normalität.
Mann, Schalke. Da die Königsblauen verlieren 0:2 gegen Freiburg und verdienen sich bald wirklich den unrühmlichen Tasmania-Rekord. Nur noch 3 Spiele ohne Sieg und der Negativrekord von Tasmania Berlin aus dem Jahr, Achtung, 65-66 mit 31 Partien ohne Sieg ist dann pulverisiert. Mann, das ist bitter.
Ja, mal ehrlich, Stand jetzt wohl auch kaum zu verhindern, zumindest nicht, wenn sie so spielen wie gegen Freiburg. Kein Aufbäumen gegen die Pleite, da passte auf dem Spielfeld überhaupt nichts zusammen, da lief gar nichts, da kann man wirklich nur sagen, Avanti, Dilettanti, alles wie immer in dieser Saison bei Schalke.
Ja, genau wie bei den Bayern muss man sagen, auch gegen Wolfsburg geraten sie ganz früh in Rückstand und dann bedurfte es wirklich eines Kraftaktes und individueller Klasse, das muss man sagen, um das Ganze dann doch wieder nochmal rumzudrehen.
Und wenn du sagst individuelle Klasse, da war natürlich dann mal wieder Lewandowski gefragt. Mit 2 Toren hat er dann den 2:1 Sieg doch noch möglich gemacht, seine Torjägerqualitäten. Wie immer, wenn es gegen Wolfsburg geht, dann holt er sie raus, der vielleicht heute Weltfußballer.
Naja, wir werden darüber berichten. Es bleibt jedenfalls spannend. Er hat heute nochmal eine kleine Bewerbung abgegeben, wobei das Ergebnis sowieso schon feststeht. Aber wen muss man davon noch überzeugen, wenn man auf diese Saison zurückblickt? Bielefeld 0:1, Heimniederlage gegen Augsburg. Die war so unansehnlich, wie man das von dieser Partie auch erwarten durfte. Das ist übrigens so eine Partie, von der wir immer mal sagen, da reicht's, wenn man das Ergebnis hört. Mhm. Und Leipzig gewinnt in Hoffenheim Also auch gerade so, ne, mit 1-0, nix mit Glänzen oder sonst irgendwas, Mund abputzen, weitermachen, auch das aber eigentlich wie immer.
Ja, nur an eine Neuerung muss man sich offenbar gewöhnen, Bayer Leverkusen an der Spitze der Bundesliga, Köln eiskalt abgeschossen, das Derby im Prinzip schon nach 10 Minuten entschieden.
Also das war wirklich große Klasse, muss man sagen, die marschieren und marschieren und marschieren und sie haben sich, nachdem das nach 10 Minuten ja quasi einfach schon eigentlich vom Tisch war, das Thema gewinnen oder verlieren, konnten sie sich dann warm schießen für das Spitzenspiel gegen die Bayern am Wochenende. Für mich persönlich ist die Werkself da Favorit, weil sie es im Moment einfach ganz konstant und gut runterspielen. 4-0 am Ende, die laufen wie ein Uhrwerk. Bayern funktioniert eben nur auf ganz kleiner Flamme. Und wenn man sich so ein Spiel der Bayern mal anguckt, dann muss man sehen, das tut richtig weh, wenn man da zuguckt. Also man merkt richtig, sie sind ausgelaugt. Von daher darf man ein spannendes Topspiel erwarten, aber nur, wenn Leverkusen nicht wie sonst immer gegen die Bayern die Hosen voll hat, schon vor dem Anpfiff.
Ja, es wäre nie weniger berechtigt als aktuell, aber da gucken wir morgen mal in aller Ausführlichkeit dann drauf.
Interview.
Das Corona-Jahr war auch für das beste deutsche Tennis-Doppel ein ziemlich schwieriges. Lange waren Kevin Krawitz und Andreas Mies ja zum Nichtstun verdammt. Krawitz nutzte die freie Zeit ja unter anderem, um mal über den Tellerrand des Tennisspielerdaseins hinauszublicken. Er arbeitete als Aushilfe in einem Supermarkt. Das war eine tolle Erfahrung, wie er hinterher erzählte. Aber natürlich brannte er vor allem auf die Rückkehr auf den Court. Und über das sportliche Jahr 2020, da hatte Krawitz dem Sportinformationsdienst im Exklusivinterview einiges zu erzählen. Wir haben die wichtigsten Aussagen für euch. Wie fällt denn rückblickend die Bilanz des Jahres 2020 aus der Sicht von Kevin Krawitz aus?
Ja, es war ein schwieriges Jahr. Sportlich gesehen können wir, ich sag mal wir, Andi und ich, jetzt uns nicht beschweren. Durch den zweiten Grand Slam-Titel in Paris war natürlich ein weiteres Highlight, vor allem jetzt in dem schwierigen Jahr, in der Corona-Zeit. Am Anfang ganz normal gestartet ins Jahr. Davis Cup Match in Deutschland war das letzte Match kurz vorm Lockdown, dann war eine lange Pause gewesen und dann, ich glaube, dann hat es die ATP, ITF ganz gut hinbekommen, dass man noch ein paar Turniere Richtung Ende des Jahres spielen konnten. Ja.
Und wann ist er erstmals mit den Auswirkungen der Corona-Pandemie in Berührung gekommen?
Ich war auf dem Weg, wie gesagt, Davis Cup war das letzte Match, dann bin ich direkt nach Indian Wells geflogen. Lange Reise gewesen, Los Angeles gelandet, 2 Stunden Autofahrt und so weiter, Hotel völlig fertig, natürlich angekommen. Und dann kam mir ein Spieler entgegen und gesagt, ja, das Turnier wurde gecancelt. Und ich so, wie, das Turnier wurde gecancelt? Ja, wegen Corona und so. Und ich wusste gar nicht, was ich sagen soll. Dann natürlich war die Ungewissheit, wann es wieder losgeht. Und dann wurde es immer länger, immer länger.
Mit welchen Gedanken ist er denn in die Zwangspause gegangen?
Ja, ist schwierig auf jeden Fall. 6 Wochen Pause dachten wir, okay, tut uns ganz gut. So, und dann 2-3 Wochen mal gar nichts machen und dann wieder anfangen zu trainieren, wäre perfekt gewesen, so für uns, haben wir im Nachhinein noch gedacht. Und dann ging die Pause halt sehr, sehr lang und ist natürlich sehr, sehr schade und man war natürlich irgendwie enttäuscht, weil man gesagt hat, okay, wir wollen weiterspielen, aber geht nun mal nicht so. Und natürlich steht dann die Gesundheit irgendwie absolut im Vordergrund und deswegen haben wir da vollstes Verständnis natürlich gehabt in der Situation.
Verständnis ja, aber wie wirkt sich diese Ungewissheit, einfach nicht zu wissen, wann es denn wieder losgeht, auf die eigene Motivation aus?
Das war unglaublich schwierig vom Kopf her, also da haben wir echt schwer getan. Man hat so sich körperlich versucht, fit zu halten, aber ja, so richtig, okay, sollen wir jetzt volle, wie eine Vorbereitung machen, jeden Tag Fitness, Tennis und so weiter, aber das kann man nicht über 5 Monate strecken, dann ist man auch irgendwo am Ende und vom Kopf her ist es auch schwierig und deswegen hat man da versucht, so eine gute Mischung einfach zu finden.
Und dann kamen die schon erwähnten Erfolge, aber natürlich auch zum Abschluss die kleine Enttäuschung bei den ATP-Finals mit dem frühen Aus. War da der Akku leer?
Da verlieren wir das erste unglückliche Match-Tiebreak, das zweite gewinnen wir dann, gutes Match wieder. Ja, drittes Match servieren wir auf dem Satz, kriegen dann das Break. Es ist natürlich sehr, sehr bitter gelaufen, aber wir waren, also Luft raus und so war jetzt auf keinen Fall der Fall. Im dritten Match, wo es dann Match-Tiebreak nochmal war, wo es dann ums Weiterkommen geht, hat man natürlich die Anspannung dann extrem gemerkt und ja, ich hoffe, wir haben was daraus gelernt fürs nächste Mal.
Apropos, mit welchen Zielen geht denn das Doppel Krawitz-Mies ins nächste bzw. in die nächsten Jahre?
Wir haben ja gesagt, also, dass wir weiterhin Nummer 1 der Welt werden wollen. Wir haben jetzt sportlich einen neuen Tourcoach dazugenommen, Julian Knoll. Und mit dem klappt die Arbeit jetzt sehr, sehr gut. Und da wollen wir uns auf jeden Fall noch weiterentwickeln, einfach im Spielerischen her, wie ich vorhin schon angesprochen habe, dass man einfach das Niveau noch nach oben schraubt, noch konstanter wird und dann ja im besten Fall quasi klar um in jedem Turnier quasi um Titel mitspielt. Ja.
Und wie ist der Stand jetzt der Turnierplanung? Wann und wo wird es für die beiden weitergehen?
Ja, der Stand ist im Moment, dass man am 16. Januar einreisen darf nach Australien. 2 Wochen Quarantäne mit 5 Stunden, glaube ich, pro Tag darf man raus, um zu trainieren. Und dann wollen sie ein Turnier machen am Anfang Februar und 8. Februar dann Australian Open. Ich glaube, 2 Hotels gibt es, glaube ich, 2 oder 3 Hotels, wo die Spieler dann verteilt sind. Quasi so eine Bubble, wie in New York oder wie auch in Frankreich gewesen ist. Ich hoffe natürlich, dass sie irgendwie ein ATP-Event noch oder 2 im besten Fall noch irgendwo Anfang Januar machen könnten. Aber die Situation ist natürlich schwierig, weil wir wissen jetzt nicht, okay, entweder spielt man das erste Match am 4. Januar oder am 1. Februar.
Corona-Schutzimpfung natürlich aktuell auch ein ganz, ganz wichtiges und heiß diskutiertes Thema. Würde sich Krawitz impfen lassen?
Ich würde mich, glaube ich, grundsätzlich erstmal nicht impfen lassen. Wenn natürlich die sagen, okay, du darfst nur mit Impfung aus Australian Open spielen, dann ist es natürlich, dann ist es natürlich nicht Zwickmühle, aber dann ist man quasi ja auch nicht dazu verpflichtet, aber natürlich ist die Tendenz dann, dass man sich dann impfen lässt. Also klar, sonst kann man nicht spielen, also wenn es so ist, aber hoffen wir mal, dass es nicht so weit kommt, dass es irgendwie, dass es irgendwie entweder Pflicht gemacht wird, aber klar, ist natürlich alles ungewiss.
Und dann hat 2021 ja noch ein ganz privates Highlight für Kevin Part.
Wir haben im September die Hochzeit geplant. Wir hoffen natürlich, dass alles so stehen bleibt und dass man ordentlich feiern kann. Und ja, wir sind schon ein bisschen in der Planung und freuen uns natürlich auch sehr drauf.
Kevin Krawitz im Interview mit dem Sportinformationsdienst über das Jahr 2020 und einen Ausblick auf das Jahr 2021, das dann hoffentlich normalere Bedingungen auch für die Tennisspieler bieten wird.
Die Stand jetzt. Dreierkette.
Wer sind die Gewinner und die Verlierer des Tages? Wer ist das sportliche Geburtstagskind des Tages? Und was passierte am heutigen Tag in der Sportgeschichte? Wir haben das für euch in unserer Stand jetzt Dreierkette.
Top und Flop.
Wenn man 4 Jahre lang in Folge immer zur besten Spielerin der eigenen Sportart gewählt wird, dann ist das schon herausragend und sollte bei uns zumindest als Top des Tages dann auch Erwähnung finden. Daher gratulieren wir der erneut besten Volleyballerin des Jahres, Luise Lippmann, zum Ehrungsquadruppel. Die Leser des Volleyballmagazins und von volleyball.de, die haben sie nämlich mit 52% der Stimmen und riesigem Vorsprung als beste Spielerin des Jahres quasi bestätigt. Pia Kästner, die landete mit gerade einmal 12% abgeschlagen auf Platz 2.
Der Turniertrainingsstützpunkt Chemnitz ist dagegen unser Flop des Tages. Der kommt aus den negativen Schlagzeilen einfach nicht heraus. Wieder geht es um Demütigungen von Sportlerinnen. Seit August ist dort auch der niederländische Coach Gerrit Beltman angestellt. Das berichtet der Spiegel. Beltman ist schon länger wegen seiner Methoden sehr umstritten, räumte selbst auch schon in Interviews ein, Athletinnen während des Trainings gedemütigt zu haben, um Erfolge herauszukitzeln. Aus einem ähnlichen Grund ist in Chemnitz kürzlich auch Trainerin Gabi Frese freigestellt worden. Ausgerechnet sie soll sich im Sommer für die Verpflichtung von Beltman stark gemacht haben. Laut SID-Angaben lehnt der Deutsche Turnerbund Beltmans Anstellung in Chemnitz zwar ab, besäße aber keine Handhabung, juristisch dagegen vorzugehen.
Geburtstagskind des Tages.
Unser heutiges Geburtstagskind kämpfte sich seinen Weg buchstäblich nach oben. From Zero to Hero, vom Straßenjungen zum Multimillionär und Multitalent. Unternehmer, Sänger, Schauspieler, Kongressabgeordneter, Nationalheld. Er war und ist einfach das alles.
Und das alles verdankt er seinem Talent als Boxer. Wir gratulieren Manny Pacquiao, der philippinischen Boxlegende, die heute 42 Jahre jung wird. Der Mann war im Boxring ein echtes Phänomen.
Ja, und er ist der erste und stand jetzt einzige Boxer überhaupt, der in 7 verschiedenen Gewichtsklassen, vom Fliegengewicht bis zum Superweltergewicht, Weltmeistergürtel gewinnen konnte. Den ersten übrigens 1998.
Und den stand jetzt letzten, erst Juli 2019, als er zum Superchamp nach Version der WBA wurde. Davor hat er allerdings auch eine heftige Niederlage einstecken müssen, allerdings eine finanziell äußerst lukrative.
Ja, 2015, da hatte er in Las Vegas gegen Floyd Mayweather den Kürzeren gezogen und dieses Duell war im Vorfeld zum Jahrhundertkampf hochstilisiert worden, kostete horrendes Eintrittsgeld und vor allem auch enorme Pay-Per-View-Gebühren, bot dann allerdings einen eher unspektakulären Fight.
Pacquiao unterlag nach Punkten. Das schadete aber weder seinem Ansehen in der Heimat und war auch finanziell nicht unbedingt negativ, denn er kassierte satte $100 Millionen. Da ließ sich der Verlust des WBO-Gürtels dann doch verschmerzen.
Sportlich ein ganz großer, aber, das gehört auch zu seiner Persönlichkeit, ansonsten auch geprägt von einer eher fragwürdigen Weltanschauung, die zum Glück auch Konsequenzen hatte.
Wegen menschenverachtender, homophober Kommentare kündigte Nike seinen Werbevertrag auf. Ob ihm das zur Einsicht gebracht hat, das ist eher zweifelhaft, aber unumstritten ist, dass er heute 42 Jahre alt wird.
Heute in der Sportgeschichte.
Heute jährt sich einer der größten Triumphe in der deutschen Tennisgeschichte zum 31. Mal am 17. Dezember 1989. Da verteidigte die deutsche Davis-Cup-Mannschaft in Stuttgart ihren Titel aus dem Vorjahr mit einem 3:2-Sieg gegen Schweden.
Angeführt vom herausragenden Boris Becker, nachdem Karl-Uwe Steeb zum Auftakt in 5 packenden Sätzen gegen Mats Wielander verloren hatte, war es Becker, der Stefan Edberg glatt in 3 Sätzen quasi vom Platz fegte.
Ja, und dann schlug er zusammen mit Erik Jelen auch das Schweden-Doppel Jan Gunnarsson Anders Jaröd, ehe er Mats Wielander nach Strich und Faden dann am Sonntag auch noch dominierte.
Mit 6:2, 6:0, ouch, und 6:2 tütete Becker dann den entscheidenden dritten Punkt ein, der die deutsche Mannschaft erneut zum besten Tennisteam der Welt machte.
Stand jetzt aktuell.
Der ursprüngliche Saisonstart war ja eigentlich schon vor 3 Monaten geplant gewesen, dann zögerte Corona aber alles nochmal ewig hinaus. Es wurde sogar schon eine Absage der ganzen Saison diskutiert, doch nun kann heute die DEL-Saison endlich starten, zur großen Erleichterung von DEL-Geschäftsführer Gernot Trippke.
Wege zu dieser Saison waren unheimlich schwer und von daher Riesenvorfreude, dass das jetzt hoffentlich alles aufs Eis kommt, wie man so schön sagt. Natürlich auch viele Widrigkeiten, die wir momentan haben, die zusätzlich zum normalen Spielbetrieb sind, die wir beachten müssen. Testungsprotokolle, auch immer wieder die Auflagen nach draußen und natürlich das große Problem, dass unsere Fans nicht dabei sein dürfen und deshalb müssen wir gucken, dass wir es jetzt das Beste aus der Situation machen.
Hoffentlich dann auch mit dem besten Hygienekonzept, damit eine störungsfreie Durchführung der Saison mehr oder weniger garantiert ist, dass der zumindest nicht allzu viel im Wege steht.
Wir haben natürlich tolle Hygienekonzepte entwickelt, aber die sind dynamisch, die müssen andauernd an die Situation und an die neuen Erfahrungswerte angepasst werden. Jetzt geht es wirklich darum, die Mitarbeiter, die Spieler, die Trainer zu schützen in dem Spielbetrieb und damit indirekt natürlich den Spielbetrieb zu schützen. Von außen kommen immer mehr Infektionsgefahren logischerweise auf uns zu und von daher ist auch das Thema Testen ein sehr, sehr wichtiges und das haben wir jetzt im Vergleich zum Magenta Sport Cup, wo es die Tests vor jedem Spiel gab per Antigen-Schnelltest, jetzt nochmal verschärft, um einfach zu versuchen, jeden bestmöglich zu schützen. Das heißt, wir machen jetzt 3-mal die Woche Tests, 1 PCR, 2 Antigen-Schnelltests, um da halt wirklich die bestmögliche Sicherheit für alle Beteiligten zu kriegen und das gleichzeitig natürlich aber auch noch logistisch handelbar zu lassen.
Aber für alle Eventualitäten ist natürlich trotzdem gesorgt, falls dann doch eintritt, was sich natürlich keiner wünscht.
Für den Fall der Fälle haben wir jetzt noch mal Regularien festgelegt, in welchen Fällen Spiele verlegt werden können, sollte es zu Corona-Quarantänen von zu vielen Spielern kommen, dass ein Team nicht spielfähig wird. Das ist nochmal definiert worden und Worst Case für den Fall, dass wir irgendwelche Spiele nicht nachholen können, dann auch die Regelung, dass der Punkteschnitt in der Gruppentabelle zählt und nicht die absoluten Punkte.
Damit es dann auch im Worst Case fair zugeht, selbstverständlich. Aber an den Worst Case will natürlich keiner denken und auch nicht jammern über die schweren Bedingungen. Und das ist auch gut so. Es soll schließlich um Eishockey gehen. Auch für die beiden Teams, die heute dann die Eröffnung der Saison bestreiten, die Kölner Haie und die Düsseldorfer EG. Deshalb sagt Köln-Coach Uwe Krupp auch:
Wir haben jetzt monatelang auf diesen Moment gewartet und die Jungs sind, wie gesagt, sind heiß. Die wollen aufs Eis, die wollen spielen und der Saisonstart, der lange Sehnte, ist jetzt da. Und wie gesagt, das überschattet eigentlich im Moment alles, auch die letzten Wochen oder Monate der Unsicherheit. Jetzt geht es ums Eishockey und da fühlen wir uns wohl und da wollen wir sein.
Und Harold Kreis, der Trainer der DEG, ergänzt.
Ja, eben, das ist der Klassiker, Köln-Düsseldorf. Das ist schon speziell zu spielen, ohne Zuschauer. Aber die Spieler sind froh, Eröffnungsbully, die Spieler wollen spielen, die werden spielen. Und die Zuschauer, glaube ich, vermisst man schon, wenn man sich ein bisschen umschaut. Aber dann mitten im Spiel vermisst man das nicht.
Aber alle Fans haben die DEL und Eishockey natürlich allgemein vermisst. Gut, dass es heute endlich wieder losgeht.
Das bringt der Sporttag. Stand jetzt.
Bleibt uns noch die Vorschau auf den Sporttag, den haben wir dank der Terminvorschau des SID, des Sportinformationsdienstes, immer im Blick und hier sind unsere Tipps dazu.
In Zürich werden heute Abend die Weltfußballer des Jahres gekürt, Ronaldo oder Messi, oder gibt es tatsächlich mal eine Abwechslung, wird tatsächlich Robert Lewandowski mit dem goldenen Ball geehrt und wird Hansi Flick tatsächlich Welttrainer?
Ja, wir sind sehr, sehr gespannt darauf, üblichen Verdächtigen oder dann vielleicht doch die, die es zumindest europäisch gesehen in der abgelaufenen Saison ja am meisten verdient haben. Na, wir werden's euch sagen. Die DEL geht wieder los. Wie schon gehört, mit dem rheinischen Derby zwischen den Kölner Haien und der Düsseldorfer EG. Das ist die Mutter aller Eishockey-Derbys, möchte man sagen, zumindest was Mitteldeutschland angeht. Dazu gibt es zwei HBL-Spiele. Lemgo empfängt Wetzlar und Leipzig die TSV Hannover-Burgdorf.
Die Herren haben ihre Golfsaison ja bereits beendet, aber bei den Damen, da wird auf der LPGA Tour ab heute bis Sonntag das letzte Turnier des Jahres noch gespielt, das CME Group Tour Championship.
Alba Berlin muss in Athen noch in der Europa League ran, in der zweiten Bundesliga kickt Aue und auch der KSC. Denn die beiden spielen gegeneinander. Und international gibt's auch noch Spiele. Die Premier League ist am Start und die Serie A.
Außerdem startet in Hochfilzen der nächste Biathlon-Weltcup, wie schon in der letzten Woche am gleichen Ort.
Und es wird ein sehr, sehr interessantes Urteil erwartet. Der KAS wird die Entscheidung über die ausgesprochene 4-Jahres-Sperre im Dopingskandal gegen Russland bekannt geben. Sollte die Strafe Bestand haben, dürfte Russland in den nächsten 4 Jahren als Nation weder an Olympischen Spielen noch Weltmeisterschaften teilnehmen und auch selbst keine ausrichten.
Und eines dieser Themen wird dann sicher morgen das Tagesgespräch bestimmen und damit wird es dann auch ein Thema sein für uns hier bei Stand jetzt auf meinsportpodcast.de.
Ab 7.07 Uhr sind wir dann wieder für euch da. In der Zwischenzeit, tut uns einen Gefallen, abonniert unseren Podcast mit dem Podcatcher eurer Wahl, schreibt eine kurze Bewertung, gebt uns gerne auch Sterne bei iTunes und hört weiter fleißig mein Sportpodcast.de, das lohnt sich.
Ja, denn hier gibt's Sport für die Ohren, nur hier, rund um die Uhr. Wir sagen bis morgen, Gruß und Kuss von
Andreas Wurm
und Malte Asmus.
Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand
jetzt. Mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.